Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Sani Savanet darf ich Julian Luther von Travel Texas begrüßen. Hallo Julian.
Hallo Dominik, hallo Sani.
Hallo, ich möchte direkt was loswerden und zwar bin ich neugierig, sagen die Texaner dann zu dir immer Luther? Julian Luther? Ist ja ein cooler Name.
Ja, der Name hilft in der Tat ein bisschen, weil man ihn ganz gut Englisch aussprechen kann. Aber es ist stimmt, es kommt häufiger ein bisschen zu Verwirrung, ob jetzt mein Nachname nicht doch mein Vorname ist. Deswegen werde ich in der Stadt auch häufig als Luther angeredet. Ja, das stimmt. Aber man gewöhnt sich an alles.
Und ich tippe mal, das belässt du dann auch bei, weil Luther ziemlich cool ist.
Ja, ich habe da gar nicht so ein großes Problem mit, in der Tat. Ja. Aber meistens deckt sich dann irgendwann wieder auf. Dann merken sie doch noch, dass da irgendwo ein Julian dabei ist. Und dann kommt die Frage, was denn jetzt eigentlich mein Vorname sei.
Und am Ende des Tages, ich weiß nicht, hast du noch einen kleinen deutschen Akzent, wenn du Englisch sprichst? Da merken sie wahrscheinlich doch, dass du nicht native bist.
Ja, mit Sicherheit. Nein, also ich glaube, das merkt man schon. Also vielleicht nicht gleich im ersten Satz, aber spätestens im zweiten wird es dann klar, ja.
Das ist ja wie bei meinem Lieblingstexaner, bei meinem Lieblingstexaner, der ausgewandert ist, wenn der dann immer in die Halle aufgerufen wurde früher. Dirk Nowitzki. Das war ich auch immer lustig, weil er dann aufgerufen wird. Ja. Lass mich kurz einleiten. Wir haben ja zwei Folgen Zeit, über Texas zu sprechen. Ich finde es großartig. Sane, wir haben ja im Vorgespräch auch schon sehr viel darüber diskutiert, dass Texas auch gerade in unserem Podcast endlich mal jetzt da ist. Cool, wenn ich an Texas denke, ist es für mich Prärie, Cowboys, Amerika pur und klar, die Dallas Mavericks. Ich glaube, das geht vielen so, oder Julian?
Das ist es ganz genau. Also ich glaube, es ist ganz schön eigentlich, dass, also früher hat man doch häufiger eben Texas mit den ersten Sachen in Verbindung gebracht, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen Cowboys, Prärie, das war so das Bild, was viele hatten. Und mittlerweile sind so ein paar andere Sachen dazugekommen und da haben unter anderem eben auch sehr gut die Dallas Mavericks zu beigetragen, dass man Texas jetzt auch für einige andere Sachen kennt und Sport ist da ganz weit vorne und der Dirk Nowitzki hat einen guten Job gemacht, uns da zu repräsentieren im Ausland auch und ein bisschen Werbung für Texas an sich zu machen. Deswegen ja, sind wir da ganz, ganz happy drüber, ehrlich gesagt.
Und es kam auch genau zur richtigen Zeit, denn davor, und da sprechen wir dann eher so von meiner Generation, war die Assoziation eher J.R. und Bobby Ewing. Und ich muss immer wieder sagen, solche Serien führen ja dazu, dass man gewisse Bilder sieht, sich was vorstellt, dahin reisen möchte, diese Weite, die Ranch und auch den Wohlstand, muss man ja einfach auch sagen, den auch sieht, den Texas zumindest in den Bildern vermittelt bekommen hat und auch so einen gewissen Lifestyle. Ich fand das schon immer sehr, sehr spannend. Mich hat so dieser Kontrast aus City und Nature, Landwirtschaft und so weiter, mich hat das immer sehr beeindruckt. Also ich erinnere mich da ganz genau dran und habe dann auch die Fortsetzung irgendwann geschaut. Da war ich mir nicht so sicher, ob die ganze werbewirksam ist.
Ja, es ist natürlich groß damals auch beachtet worden, angekündigt worden und alles. Und es stimmt, also vielleicht hat es nicht ganz den durchschlagenden Erfolg gehabt wie die alte Serie davor. Aber nein, genau das, was du sagst, ich glaube, das prägt natürlich viele und hat auch Generationen geprägt, irgendwie das Bild von Texas. Und das hilft natürlich. Also ich glaube auch, es ist immer ganz gut, überhaupt ein Bild zu haben. Als wenn man halt irgendwie ganz, ganz neu irgendwie an was rangeht und das ist ja auch, sicherlich hat sich viel verändert in Texas seitdem, aber vom Grundsatz her ist es das ja, es gibt diesen schönen Kontrast zwischen Stadt und Land, was sehr, sehr spannend ist und was Texas an sich ausmacht eigentlich auch. Es ist sehr groß, ist sehr vielfältig dadurch, aber das ist so das Grundthema eigentlich im Staat und da helfen solche Serien natürlich immer, ein gewisses Bild zu vermitteln auch.
Wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwann eine dritte Phrase, Dallas. manchmal macht es sogar Sinn, sowas quer zu finanzieren oder mit zu finanzieren, wenn dann so tolle Bilder dabei rauskommen.
Durchaus, ja, absolut. Also es sind ja, also Texas ist ja generell auch sicherlich ein Staat, der häufig auch in Filmen vorkommt. Also die Serien, klar, das ist bekannt. Es gibt einige andere Filme auch, die eben in Texas gedreht wurden. Und schaut man natürlich auch schon mal wieder hin, wo gibt es Anknüpfungspunkte, wo kann man sich dann vielleicht auch im Reisebereich natürlich präsentieren und eben auch dann so ein bisschen für das Land dann Werbung machen im Umfeld. Das sind schon immer ganz hilfreiche Dinge dann und die wir auch mal ganz gerne nutzen.
Cool. Ja. Du wirst uns ja später auch noch was zu Routen, Reisearten, wie bewege ich mich, wo bewege ich mich. Und da kommt ja dann wieder dieses Stichwort, was der Dominik und ich schon mal hatten, und zwar Set-Jetting, dass man quasi die verschiedenen Drehorte dann auch bereist. Da hast du bestimmt auch noch was im Gepäck für uns.
Da kann ich auch das eine oder andere noch zu sagen, sehr gerne auf jeden Fall. Ja.
Okay, aber dann fangen wir erstmal an mit der Größe, denn du hast sie ja schon angesprochen. Da stellt sich ja auch die meisten ziemlich, ziemlich groß vor, diesen Bundesstaat, ne? Wie groß ist er?
Das stimmt. Also genau, also ich glaube, eine Zahl sagt immer gar nicht so viel. Er ist über 600.000 Quadratkilometer groß. Ich glaube, das kann man, oder mir fällt es dann immer schwer, mit so einer abstrakten Zahl dann das irgendwie in Relation zu setzen. Und ich glaube, ein anderer Vergleich hilft da mehr. Wenn man es nach Europa setzen würde und es mit einem Land vergleichen würde, dann kommt Frankreich am ehesten dran. Also Frankreich ist ein bisschen kleiner als Texas. Also das sind so die Dimensionen, über die wir sprechen. Also es ist wirklich ein riesiger Staat, der zweitgrößte von der Fläche her, aber auch von der Bevölkerung her. Also Kalifornien ist noch mehr Einwohner und Alaska ist halt von der Fläche her nochmal größer als Texas. Aber ja, entsprechend, glaube ich, kann man sich auch vorstellen, wie vielfältig dann das Land ja dann doch irgendwo ist und wie es gibt unterschiedliche klimatische Zonen, es gibt unterschiedliche Landschaften, Landschaftsformen. Also deswegen sehr, sehr spannend, sich das anzugucken und bietet halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, allein durch die Größe schon.
So, also verschiedene Klimazonen, das habe ich natürlich wieder nicht gewusst, aber finde ich ja immer spannend, weil das ist etwas, was ich klar von Inseln und so weiter kenne, Kontinente geschenkt, ist eh klar. Und bei einem Land, was ungefähr, oder einem Bundesstaat, was ungefähr so groß ist wie Frankreich, da jetzt die Frage, welche Klimazonen, kannst du das ungefähr beschreiben, wo ist was?
Ja, sehr gerne, also das teilt sich halt, also wenn man so ein bisschen natürlich sich Texas mal vorstellt, auch wie so die Lage eben in den USA ist, also eben so eigentlich in der Mitte und dann ganz im Süden, also es grenzt an Mexiko, ist ja eine lange Grenze zum Nachbarland, und im Osten eben an den Golf von Mexiko, also ans Meer, und da eben ergibt sich natürlich schon so ein bisschen die eine erste Klimazone eigentlich, das ist so dieses maritime bis subtropische Klimazone im Osten. Der Süden dann wiederum eben, wenn es gerade so Richtung Mexiko auch dann schon geht, ganz im Süden ist halt so sehr subtropisch eigentlich geprägt schon fast. Und dann sind wir im Westen halt eben richtig im Kontinentalklima drin, also es ist viel trockener. Und auch da sieht man von der Landschaftsform eher eigentlich das, was sich viele unter Texas vorstellen, wenn man ja mit vielen spricht, die ja eben genau so ein bisschen diese Wüste und weite Prärielandschaft im Kopf haben. Das befindet sich wirklich mehr so im Westen und Norden von Texas. Und der Rest des Landes ist eben einfach viel, viel grüner und auch einfach von der Vegetation her, anders, als sich das viele Leute vorstellen. Und bietet damit natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also es ist sehr schön, eben auf der einen Seite so das Meer zu haben natürlich und auch im Inland dann so ein bisschen die Wälder und das Ganze, ja, gerade im Frühjahr und im Winter auch so ein bisschen grüner alles zu haben und dann im Westen halt eben so das klassische, eher trockene und wüstenartigere Klima zu sehen.
Ich habe es jetzt gerade auf Google Maps, was ich ja für sowas immer perfekt finde, gerade wenn man da nicht die Straßenansicht nimmt, sondern Earth View, dann sieht man das auch sehr direkt. Man sieht es tatsächlich aber auch auf der ganz normalen Karte, dass es eben rechts östlicher grün ist und links westlicher, wie du gerade gesagt hast, dann eher wüstenartig. Sehr, 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 sehr spannend, aber klar auch völlig logisch. Und das bietet auch dann die verschiedenen Urlaubsformen an, aber da kommst du ja später noch zu.
Genau, eben, ja. Also wir haben, wenn man so mal auch einige Karten von uns sieht oder auch mal eine Broschüre sieht, also wir haben es, um es noch ein bisschen leichter zu machen, eigentlich den Staat in 7 unterschiedliche Regionen eingeteilt. Die beziehen sich jetzt nicht nur auf die Landschaftsform. Häufig prägt ja eigentlich Landschaft auch so ein bisschen Kultur. Also insofern hat das auch damit zu tun. Und da kommen wir wirklich so ein bisschen von fast so Südstaaten-Flair ganz im Osten bis halt eben dann rüber in Westen rein, wie schon gesagt, wo es einfach so ein bisschen typisch texanischer wird für viele. Und das, so haben wir das so ein bisschen aufgeteilt. Und ganz genau, das prägt natürlich dann auch die Art des Urlaubs, die man dann dort machen kann. Und hat da verschiedene Möglichkeiten, wenn man das möchte.
da Wasser ja nicht uninteressant ist, gehe ich davon aus, dass, und das sieht man jetzt auch ganz klar bei den Städten, dass mehr Menschen im grünen Bereich leben, also eher östlich geprägt.
Genau, also der Osten eben ist dichter besiedelt. Eben wir haben die großen Städte, die bekannten Städte auch eher im Osten und in der Mitte. Eben bedingt einfach durch die durch die klimatischen Verhältnisse. Der Westen ist dann einfach trockener und dadurch halt einfach etwas dichter und weniger dicht besiedelt und Osten und Mitte dann dichter. Was aber natürlich auch fürs Reisen eigentlich ganz praktisch ist, muss man ganz klar sagen. Trotz der Größe, also man muss ja auch noch ein bisschen die Distanzen dann nachher beim Reisen im Kopf haben. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen die Städte miteinander verbindet auch, was immer ein sehr, sehr guter Ansatz ist, wenn man in Texas reist, dann reduzieren sich doch die Distanzen wieder ein bisschen, eben weil sich sehr viel im Osten und auch in der Mitte konzentriert. Und damit kann man halt eben den Staat schon sehr gut bereisen, ohne dann gleich die riesigen Distanzen machen zu müssen, wenn man jetzt vielleicht ja nicht ganz so viel Zeit dann nachher hat, um durch Texas zu reisen.
Ja, klar. Lass uns gerne bei den Städten bleiben, weil Dallas ist etwas, was ich ja, klar, ist ein Muss. Houston, wir haben ein Problem, klar, muss ich auch hin. Oder?
Richtig, ja.
Welche noch? Welche kommen noch in Frage? Die fünf Größten?
Genau, also du hast die Größten eigentlich quasi gerade schon genannt. Houston als Größte, Dallas ist eben viel bekannt. Fort Worth ist auch absolutes Muss aus meiner Sicht. Das ist eigentlich die Nachbarstadt von Dallas.
Und die teilen sich den Flughafen, oder?
Ganz genau.
Das weiß man, der heißt ja so. Der heißt ja Dallas-Fort Worth und ich habe nicht gewusst, dass das zwei Städte sind.
Richtig, ja, es ist für viele gar nicht so ersichtlich immer. Und Fort Worth wird leider, muss man schon sagen, häufig vergessen, weil Dallas natürlich irgendwie diese Bekanntheit hat eben durch Sport, durch Fernsehen und so weiter, kennen viele Dallas und Fort Worth wird immer gar nicht so wahrgenommen. Aber ein absolutes Muss aus meiner Sicht, weil die beiden Städte, obwohl sie so nah zusammenliegen, eigentlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Und das einfach Spaß macht, sich dann beide anzuschauen, sind auch gut miteinander verbunden. Also man kann sogar mit dem Zug hin und her fahren, wenn man das möchte, man muss gar nicht das Auto nehmen. Mhm. Der Flughafen eben ist genau in der Mitte, also es spielt da gar keine Rolle, ob man jetzt in Dallas übernachten will oder in Fort Worth. Das ist die gleiche Distanz und ja, wenn man so grob zusammenfasst, klar, Dallas ist natürlich eher so die, sag ich mal, typischere amerikanische, moderne Großstadt, die man sich so vorstellt. Mhm. Und Fort Worth ist daneben eher so ein bisschen historisch, wenn man das so sagen will, kommt so daher, dass Fort Worth der Umschlagplatz für Rinder früher war. Also dort wurden die quasi auf die Güterwaggons verladen und wurden dann in die anderen Landesteile in den USA verbracht und sind halt dorthin getrieben worden aus dem Süden von Texas und so weiter. Und das war eigentlich so das sind die historischen Stockyards, wo das stattgefunden hat. Und die kann man eben dort heute noch besuchen. Und das ist halt, denke ich so, dass das, was die meisten, wenn sie Texas im Kopf haben und so an diese Richtung Cowboys Western denken, auch dann irgendwie erwarten und was so das Ganze am besten bedient, wenn man dorthin geht in die Stockyards. Dort ist wirklich alles Cowboy, von Honky-Tonks, Bars. Man kann sein Outfit kaufen, es gibt eine große Rodeo-Arena, man kann die berühmten Longhorn-Rinder sehen. Also da ist alles, was irgendwie mit Cowboy und Western zu tun hat, ist da konzentriert in den Stockyards. Und das macht Spaß, das sich anzuschauen, weil das wirft einen
irgendwie
eine ganz andere Welt.
Ja, ja, da muss ich hin.
Und dass du sagst, du sprichst von der Vergangenheit, ist das jetzt nicht mehr so? Weil ich meine, Rinder gibt es ja immer noch genug, aber werden jetzt da nicht mehr quasi
verladen, gehandelt
oder verladen?
Verladen werden sie nicht mehr. Also man kann zwar den Bahnhof sozusagen noch sehen, wo das alles stattgefunden hat, aber es ist natürlich viel touristischer geworden, sage ich mal jetzt. Aber es ist immer noch die Börse quasi, also an der die Rinder verkauft werden, die besteht immer noch. Das meiste läuft jetzt online, so dass man die Rinder gar nicht mehr an sich sehen muss und die dort hingetrieben werden. Also das ist sicherlich, hat ja auch da die moderne Zeit Einzug gehalten. Aber eben, man kann nicht nur sagen, dass es nur touristisch ist, also das ist nicht nur Kulisse, das ist schon alles echt und da findet auch immer noch viele Stadt einfach, was dazugehört. Und das ist schön, so diesen Mix zu sehen. Mhm. Das auf jeden Fall.
Cool. So, jetzt muss ich einen kleinen Exkurs starten.
Oha.
Der Dominik und die Zuhörer kennen das. Ab und zu fällt mir noch was ein. Und zwar stelle ich dann auch manchmal gemeine Fragen. Aber wisst ihr, dass dann im Grunde genommen dort etwas stattfindet oder stattgefunden hat, was wir jetzt heutzutage im Marketing täglich benutzen und essentiell ist?
Oh. Das ist aber
und zwar, ich löse das direkt auf, weil der Dominik schimpft wegen der Zeit. Branding. Branding, das Branding der Kühe.
Der Rinder, ach so, ja.
Der Rinder, die Brandzeichen, das ist das, was heute immer noch wichtig ist, dass man etwas kennzeichnet und damals eben eingebrannt hat, also Branding, nicht verbrannt, ne? Ganz wichtig. Ja. Und zwar ist das etwas, das erwarte ich, das würde ich mir sehr, sehr gerne anschauen, wie das ist, wie man Kühe quasi, wie man Herden kennzeichnet, um sie auch zu unterscheiden. Das ist für mich ein klassisches Bild, was mit Cowboy auch zu tun hat. Und ich interessiere mich ja für Landwirtschaft, bin ja auch auf dem Bauernhof groß geworden und so weiter. Also das würde mich interessieren. Und ja, der Bezug zum heutigen Marketing und zu allem, was wir tun, nämlich Branding, dass Marken so wichtig sind, dass ja, so, der Ursprung kommt daher.
Ach, vielen Dank, Sandy.
Ja, das ist in der Tat richtig, ja. Ja, also es ist auch spannend, das zu sehen. Also weil auch heute natürlich, klar, es gibt immer noch sehr, sehr viele Ranches in Texas und die nutzen das natürlich nach wie vor und jede Ranch, um sich an sich auch jetzt mittlerweile zu identifizieren, also früher hatten die ihr eigenes Zeichen, eben ihr Branding auf den Rindern, aber heute eben nutzen sie das gleiche Branding quasi als Marke für ihre Ranch auch und das sieht man ganz schön, wie sich das weiterentwickelt hat. Ja. Und gibt viele Möglichkeiten, diesen Exkurs dazu machen und zu gucken, wie diese Brandings entstanden sind und warum und wieso, welche Familie welches genutzt hat. Kann man sich auch in den Stockyards anschauen, in der Tat. Das ist sehr, sehr spannend.
Ach, cool. Und du sagst uns später oder in der zweiten Folge dann noch, auf welchen Ranch ich dann auch schlafen kann.
Das kann ich ganz genau sehr gerne machen. Ranches ist natürlich ein Riesenthema. Und da gibt es einige in Texas, die man eben besuchen kann. Und gerade wenn man in diese Kultur eintauchen will, in diese Western-Kultur und mal selber Cowboy sein möchte oder Cowgirl für ein paar Tage, dann bieten sich da Ranches an und das kann man natürlich in Texas sehr, sehr gut machen.
Cool. Mhm. Und vorher gehen wir aber nochmal in die anderen Städte, weil da habe ich euch vorhin unterbrochen.
Ja. Houston.
Houston, ja genau. Also Houston ist halt die größte Stadt mitunter auch die bekannteste, sage ich mal, neben Dallas. Und ist auch früher immer so ein bisschen links liegen gelassen worden, weil Houston natürlich sehr stark geprägt war durch, es war so ein bisschen so die Energy City, wurde es dann auch mal genannt, die Ölförderung und so weiter, viele Firmen, die dort halt eben in Houston ihren Hauptsitz hatten und das hat die Stadt lange Zeit geprägt als Businessstadt, aber er hat sich natürlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan und in Houston ist, glaube ich, immer wichtig zu beachten auch, das fällt mir immer wieder auf, wenn auch Leute hingehen, dass man ja immer so dazu neigt, so ein Zentrum zu suchen in der Stadt und dorthin zu gehen und von da aus halt so ein bisschen sich zu orientieren. Ja. Und in Houston gibt's gar nicht so richtig so das klassische Zentrum. Also es gibt mehr so diese unterschiedlichen Neighborhoods, wo man hingehen kann und sollte. Und jeder dieser Bereiche und dieser Viertel in der Stadt hat halt so was Eigenes. Also gibt's halt einen Bereich für die Museen, dann gibt's einen Bereich, wo wie so eine Art Broadway schon, also wo sehr viele Shows stattfinden, die man halt eben besuchen kann. Gibt's Bereiche, wo halt irgendwie Restaurants und also dieser ganze Food-Bereich ganz spannend auch ist. Und das ist so ein bisschen das, was Houston eigentlich ausmacht. Und was natürlich ganz klar ist, du hast es vorhin ja auch schon mal gesagt, Houston, wir haben ein Problem. Viele verbinden es natürlich mit der NASA und dem Space Center. Und das befindet sich so ein bisschen außerhalb der Stadt, nicht direkt im Zentrum. Da ist der NASA Campus und den kann man natürlich besuchen, kann Touren dort machen. Und was ich eigentlich als Tipp immer ganz gerne auch ausgebe, ist, dass also das Space Center liegt quasi auf dem Weg zum Meer. Houston ist ja gar nicht weit vom Meer entfernt und dann kann man immer ganz gut eigentlich einen Besuch im Space Center mit einem Ausflug zum Meer verbinden und kann dann
super
ein bisschen Seafood am Meer essen am Abend und fährt dann wieder mit dem Auto zurück nach Houston. Also ist immer ein ganz schöner Tagesausflug, wenn man das machen möchte.
Und Tagesausflug ist eigentlich ein gutes Stichwort, bevor wir noch zu Austin und San Antonio kommen. Das sind ja schon auch immer Distanzen, ne? Also was heißt das, wenn du sagst, das liegt ein bisschen außerhalb? Also Tagesausflug, wie von Houston dann zur NASA und dann nochmal zum Strand? Also ungefähr? Bin ich da 2 Stunden im Auto oder
5? Ja, also man muss natürlich da immer so ein bisschen auch Verkehr rechnen, gerade um Houston herum.
Ohne Stau.
Also rein von der Kilometerzahl quasi oder von der Meilenzahl geht es eigentlich, wird es schneller zu schaffen sein, aber diese Zeit sollte man schon einplanen, wenn man die gesamte Runde fahren möchte, um halt zum Meer zu kommen und dann eben nochmal wieder gute anderthalb, 2 Stunden, je nachdem, wieder zurück in jeden Stadt zu wollen dann.
Mhm. Okay.
Ich habe jetzt zwei Fragen zu Houston. Zum einen, also ich gebe zu, dass ich jetzt nie so ein Riesenfan von irgendwie diesen ganzen Houston, ich habe ein Problem Film war.
Bitte.
Bin ich vielleicht klassisch
Ei.
Mädchen, keine Ahnung. Aber es gab dann jetzt die neue Serie For All Mankind. Die hat bei mir natürlich dieses Bild geprägt, dass die Astronauten mit coolen Autos, die sie alle geschenkt bekommen haben, quasi da als coole Werbefigur durchs Land gefahren sind, mit quasi Werbung gemacht haben für einen Sportwagen. Da habe ich dann gemerkt, ich habe mit Texas so viele, ich sag mal, männliche ja, Vorbilder will ich gar nicht sagen, aber ich stell mir vor, dass da eben Cowboys sind, also typisch männlich. Ich stell mir vor, Astronauten. Ist das so ein bisschen so, dass der Texaner, ich sag jetzt mal auf platt, eine coole Sau ist?
Cooles Rind.
Genau, ein cooles Rind. Ja, also ja, natürlich, ganz klar. Na, also ich glaube schon, dieses Bild, klar, das kann man natürlich nicht pauschal sagen, weil vielfach ist der Texaner da schon natürlich auch recht stolz, irgendwie Texaner zu sein. Und das da schwingt natürlich immer schon so ein bisschen auch was mit. Und eben gerade dieses, was du gerade so beschrieben hast, auch, ich glaube, dass sich da viele auch dessen bewusst sind und entsprechend ist auch ein bisschen das Auftreten der Texaner. Aber grundsätzlich muss man wirklich sagen, also sind es also immer herzensgute Menschen, also die man dort sieht, und es macht immer Spaß. Also man findet da eigentlich eine Menge Freunde in Texas auch, und es ist wahnsinnig schön, sich mit denen auszutauschen, egal ob es jemand ist, der in der Stadt lebt oder auf dem Land, mit ihren unterschiedlichen, ja, Hintergründen. Und es passt so ein bisschen zum Motto von Texas, vielleicht als kleine Anekdote auch hier, weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, woher der Name Texas kommt, was
Nee,
das
ich weiß
bedeutet.
es nicht.
Nee.
Also Texas hat eine Bedeutung in der Tat und kommt eigentlich aus dem ja, Caddo-Vokabular. Also sind die Ureinwohner dort von Texas gewesen. Und das hat früher sich eher Texas oder Texas ausgesprochen und bedeutet eigentlich Freund. Und das ist so ein bisschen das zieht sich so ein bisschen durch, so dass man eben in Texas in der Tat gute Freunde
Ach,
finden kann.
schön. Vor allem, weil man ja
Ach,
ganz
schön.
oft in den USA noch so Bedeutungen sucht. Man wird ja ganz oft in vielen Ländern gefragt, was bedeutet denn dein Name? Und dann sagt man manchmal, ja, gibt's irgendwie nichts, gibt's keine Bedeutung. Aber wenn das Freund bedeutet, das finde ich sehr wertvoll. So schöner Name. Ich habe noch meine zweite Frage, aber die wirst du sowieso sofort beantworten. Ich habe ein bisschen das Phänomen, gebe ich zu, dass ich Houston und Austin manchmal verwechsle. Warum, weiß ich nicht. Was ist genau der Unterschied? Austin ist die flippigere Stadt von beiden. Darf man das sagen? So ein bisschen mehr
Das
anders.
kann man so sagen. Richtig, Austin ist anders, in der Tat. Also Austin ist einmal die Hauptstadt, kleiner als die anderen Städte gerade genannt, also Dallas und Houston. Deswegen fällt es manchmal so ein bisschen hinten runter. Aber Austin ist eben die Hauptstadt und ist einfach, ja, flippiger, wie du gerade schon sagst, und ein bisschen anders. Es gab mal lange Zeit diesen Spruch, Keep Austin Weird. Das war eigentlich so das, was auch jetzt immer noch rumgeistert, was man auch auf T-Shirts sieht und so weiter. Und das stimmt eigentlich so ein bisschen. Also das Grundthema der Stadt ist entstanden damals, ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte dazu, weil es mal eine Kampagne gab von Locals dort, die eben Keep Austin Weird ausgerufen haben. Und das hat eigentlich zielte darauf ab, dass das große, sage ich mal, International Brands so ein bisschen aus der Stadt rausgehalten werden sollten und dafür eher lokale Businesses gefördert werden sollten. Und das sieht man eigentlich bis heute in der Stadt noch, dass es dort keine Starbucks, keine McDonald's, keine Burger Kings oder irgendwas in
Ernsthaft?
Richtung gibt, sondern es sind eigentlich alles Local
Krass.
Businesses, ja. Und
Ja.
das prägt natürlich schon allein die ganze
Super
Atmosphäre der
gut.
Stadt.
Ja.
Und das macht sehr, sehr viel aus. Und deswegen, also hat man auf der einen Seite die Hauptstadt mit dem ganzen Regierungsviertel, was unglaublich schön ist, sich auch anzuschauen. Das Kapitol dort, kann man reingehen auch. tolles Gebäude, also alles so ein bisschen, ja, ein bisschen ernster. Aber auf der anderen Seite hat man gleich eben den Campus mit der Uni dort, die Innenstadt, und die halt eben ja, pulsiert und brodelt eigentlich, ein Wahnsinns-Nachtleben dort, richtig coole Musik, Bars und Venues eigentlich. Und die Leute sind, das ist sicherlich auch nochmal was so ein bisschen unterschiedlich ist zu vielen anderen Städten in den USA. Die Leute sind draußen. Also es ist eher eine Stadt, wo man auch zu Fuß läuft. Die Leute sind ja, permanent irgendwo aktiv. Es gibt diesen Lady Bird Lake, der direkt in der Stadt ist. Die Leute sind am Kanufahren, am Stand-Up-Paddling machen. Die machen hier Barbecue dort. Und also es ist, wie gesagt, sehr, sehr lebendig, wenn man dort ist. Und das macht so ein bisschen den Unterschied auch aus zu zum Beispiel in Houston oder Dallas. Mhm.
Ja, also ja. Es ist dann Austin tatsächlich, was ich auch schon für mich mal auserkoren habe, auch aufgrund der ganzen Musikszene, Festivals etc. Da kommen wir vielleicht in der zweiten Folge nochmal zu. Und auch dazu, ob ich denn von, ich sag mal, Deutschland, Österreich, Schweiz direkt dorthin fliegen kann. Wie komme ich hin?
Das stimmt. Das ist, ja, ist immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, eben wenn man seine Reise plant. Und Texas ist da sehr, sehr gut angebunden und Austin auch mittlerweile. Also man kann eben auch direkt nach Austin fliegen von Frankfurt aus. Die Lufthansa fliegt dort direkt hin, was perfekt ist, weil auch Austin jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Houston oder auch Dallas-Fort Worth natürlich der etwas kleinere Flughafen ist. Und damit sind halt die Distanzen ein bisschen kürzer, die Einreise ist meistens ein bisschen schneller. Also hat da durchaus ein paar Vorteile, wenn man das macht. Aber eben auch die beiden anderen Städte, wie gerade schon gesagt, also Dallas-Fort Worth und Houston, auch die sind direkt angebunden aus Deutschland raus. Nach Houston kann man zum Beispiel aus München direkt fliegen oder auch eben Dallas-Fort Worth von Frankfurt aus erreichen. Also da sind wir eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt mit direkten Nonstop-Flügen nach Texas.
Mhm. Und um die Spurs zu sehen, kann ich da auch direkt hinfliegen nach San Antonio?
Muss man leider einmal umsteigen, aber, aber da würde sich ein Flug nach Austin anbieten und dann knapp eine Stunde Richtung Süden nach San Antonio fahren. Was man sowieso machen sollte, ehrlich gesagt, weil auch die beiden Städte sind wieder grundverschieden, obwohl eher eben nur eine Stunde auseinander. Aber San Antonio und Austin sind kaum miteinander zu vergleichen. Und eben genau, einmal kann man die Spurs sehen, was man in Austin nicht machen kann. aber so grundsätzlich ist San Antonio halt nochmal einen ganz anderen Spirit in der Stadt. Viel stärker geprägt durch den mexikanischen Einfluss, den es ja lange Zeit gab. Texas gehörte ja mal zu Mexiko für eine kurze Zeit, bevor sie dann unabhängig wurden und sich dann den USA angeschlossen haben.
Also das weiß aber Trump nicht, oder? Also, dass Texas mal zu Mexiko gehört, das wusste, hat er vergessen. Das
vergessen oder? Wurde, ja.
Ja. War ja nicht in der Schule.
Ja, und man sieht es eben gerade dort in San Antonio, also da ist sehr viel texanische Geschichte auch. Da gibt es den berühmten Alamo, wo es auch mal einen Film zu gegeben hat, den andere vielleicht gesehen hat auch. Ja. Und was halt sehr, sehr, ja, eben diese texanische Geschichte beschreibt auch, wo jeder Texaner eben auch stolz drauf ist. Und das ist so ein bisschen das Nationalsymbol dort auch, in dem halt so ein bisschen die Unabhängigkeit gestartet wurde. Aber auch da, also Alamo ist letztendlich ein Vor, oder es ist eine kleine Kirche, so eine Mission. Und davon gibt es einige in San Antonio. Also Alamo ist so die bekannteste, aber da gibt es noch zwei, drei mehr, die jetzt mittlerweile auch zum Weltkulturerbe, UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Und die man alle wunderschön besuchen kann. Man kann da Fahrradtouren machen. Es gibt diesen sogenannten Riverwalk in San Antonio. Es ist so ein Flusssystem, was sich durch die Stadt zieht. Wunderschön, wo man eben Bootstouren machen kann. Also man kann wirklich das Auto stehen lassen und kann sich per Boot und Fuß durch die Stadt bewegen. Oder man kann eben auch ein Fahrrad nehmen und an diesem Flusssystem entlangfahren. Und das bringt einen dann so ein bisschen raus zu diesen alten Missions und diesen Kirchen. Also wirklich eine wunderschöne Tour, die man da durch die Stadt machen kann. Und wie man ja vielleicht irgendwie hören oder erahnen kann, ganz andere, ja, wie gesagt, ganz anderer Spirit in der Stadt und auch da absolut einen Besuch wert.
In der zweiten Folge müssen wir dann darauf eingehen, wie viel Zeit ich einplanen muss. Weil also tatsächlich hat mich das jetzt alles angesprochen, würde ich alles gerne sehen. Ja. Und das müssen wir ja ein bisschen in eine schöne Route bringen. Und das wirst du uns dann sagen.
Sehr gerne, ja klar.
Wir springen in Folge 2. Bis gleich.